Ich lese sehr gerne Bücher und einer von meinen Lieblingsautoren, schon seit ich jugendlich bin, ist der John Grisham. Ich weiß nicht, ob jemand John Grisham kennt, hat schon mal ein Buch gelesen von ihm. Ja, ein paar wenige. Der John Grisham ist aus Amerika und er war Anwalt, bevor er selber angefangen hat, Bücher zu schreiben. Er ist einer der erfolgreichsten Autoren der Welt. Und ich habe fast alle Bücher gelesen von ihm, die ganz neuesten noch nicht. Und was ich am packendsten finde bei ihm, ist, wenn er Geschichten beschreibt, wo es um Justizirrtümer, um Justizfehler geht. Und das ist ja so, dass das in den USA leider häufiger gegeben hat und immer noch gibt. Und er hat dann so Geschichten geschrieben, seine Fälle sind oftmals fiktiv, aber er kennt natürlich vieles auch aus eigener Erfahrung. Und er hat auch reale Geschichten dann geschrieben oder auf realen Ereignissen basiert. Und er hat zum Beispiel ein Buch, wo er schreibt von einem Angeklagten, der jahrzehntelang im Gefängnis war und auf Todesstrafe gewartet hat, aber unschuldig war. Und im letzten Moment haben sich dann Sachen gefügt und geändert, dass er dann tatsächlich befreit oder freigekommen ist, weil man herausgefunden hat, wer der wirkliche Täter war. Oder er hat auch die Bücher, die er schreibt, oder die Geschichten aus dem ländlichen Teil der USA, wo es dann irgendwie ein Verbrechen gibt, etwas Schlimmes passiert. Und dann ist der Druck von der Öffentlichkeit so gross, dass halt die Polizei dann irgendeinen anklagt oder gefangen nimmt, der halt, ja, eigentlich dann aber gar nichts so wirklich mit dem Fall zu tun hat. Oftmals sind das in diesen Geschichten dann Leute, die so ein bisschen am Rand stehen, zum Beispiel Schwarze oder arme Leute, so ein bisschen, die am Rand der Gesellschaft stehen und die einfach unter Verdacht kommen. Nur schon, weil sie als Person, weil man irgendwo Vorurteil hat gegen die Personen und sie darum eigentlich unter Verdacht kommen. Und dann eben Opfer werden von solchen Justizfehlern. Und in diesen Geschichten liest man dann, wie dann irgendwelche Hinweise vielleicht vertreibt werden oder sonstige Beweise so ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden. Einfach, dass man am Schluss dann eben ein Resultat hat, dass man irgendjemanden hat, wo man am Pranger stellen kann oder wo der Sündenbock ist für das Verbrechen, obwohl er es vielleicht gar nicht war. Und der John Grisham hat sich aktiv eingesetzt oder immer noch gegen die Todesstrafe in den USA, weil das halt bis heute etwas ist, wo sehr viele Fehler passieren auch. Und er setzt sich auch ein für das Aufklären von solchen Justizirrtümern und solchen Justizfehlern. Und wir sind nicht in den USA, ich weiss es. Und ich hoffe auch sehr, dass ihr alle, die da sind, noch nie Opfer geworden sind von einem Justizirrtum oder von einem Justizfehler. Aber ich meinte, wir kennen alle so das ungute Gefühl, dass wir in kleineren oder wichtigeren oder weniger wichtigen Situationen so für etwas vielleicht beschuldigt werden oder vielleicht verurteilt oder vorverurteilt werden, für etwas, wo wir eigentlich gar nichts gemacht haben oder gar nichts dafür können. Aber wir werden irgendwie einfach in eine Schublade gepackt oder wir werden einfach für etwas verurteilt. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir das im Hinterkopf behalten, wenn wir eben die Szene heute in die Szene eintauchen, die wir heute schon gehört haben. Und Anja hat es ja auch gesagt, andererseits passiert es ja uns auch immer wieder, dass man vielleicht Menschen begegnet oder Situationen erlebt und Schluss ziehen und vielleicht jemanden verurteilen oder uns einen Schluss oder einen Gedanken machen über jemanden, obwohl wir die Person vielleicht gar nicht kennen oder vielleicht ihre Geschichte gar nicht kennen und gar nicht so genau wissen, was das vielleicht für eine Person oder Situation war. Und das Thema von dem Fehlurteil und Justizirrtum müssen wir im Kopf behalten für die Szene heute. Wir haben die letzten vier Sündigen uns mit dem Markus, das 14. Kapitel vom Markus-Evangelium beschäftigt. Das ist das allerlängste im ganzen Markus-Evangelium, hat 72 Vers. Und dort werden eigentlich so den Mittwoch und den Donnerstag beschrieben, vielleicht noch den Dienstag, in der letzten Woche von Jesus, bevor er gekreuzigt wurde, ist das sogenannte Karwoche. Und letzte Woche hat Andi davon geredet, dass ja Jesus so einen Skiprozess gemacht vor dem jüdischen Hohen Rat. Man hat ihn dort schon verurteilt, weil er gesagt hat, er sei der Sohn Gottes. Oder man hat ihm das ins Maul gelegt. Hat dort von Gotteslästerung eigentlich geredet. Und jetzt gehen wir eigentlich in Karfreitag rein. Kapitel 15, das wird uns jetzt bis Karfreitag noch beschäftigen, beschreibt eigentlich den einen Tag, den Kar Freitag, wo ganz früh am Morgen anfängt. Die Geschichte, die wir heute uns anschauen, die spielt wahrscheinlich irgendwie am Morgen um 6 Uhr oder so. Also es ist gerade so Sonnenaufgang. Und Jesus wird eben jetzt als erstes da verurteilt. Und das ist auch eben der Titel von dieser Predigt. Verurteilung würde sich auch als Grisham-Titel sehr gut eignen. Die Verurteilung. Und wir werden sehen, dass eben Jesus zu Unrecht verurteilt wurde. Er ist Opfer worden von einem Justizskandal eigentlich. Und gleichzeitig sehen wir, dass Jesus in dem Innen etwas Erstaunliches verkörpert, nämlich, dass er einerseits zeigt, dass er ein anderer König ist, als sie gemeint haben. Das Zweite ist, dass er sein Leben hingibt für seine Feinde und nachher auch, dass es um einen grossen Austausch geht, hier in dieser Geschichte. Aber alles der Reihe nach. Der Abschnitt, der fängt so an, das ist eben Markus 15, der erste Vers, der heisst, gleich bei Tagesanbruch. Nachdem der gesamte Hohe Rat die führenden Priester mit den Ältesten und den Schriftgelehrten über das weitere Vorgehen beraten hatten, ließen sie Jesus fesseln und abführen und übergaben ihn Pilatus. Also ihr seht übrigens darum da ganz viele so Worthüllen, weil es wird ganz viel geschwätzt heute in dieser Szene. Also da wird ganz viel hin und her geredet und eben verurteilt. Also Jesus wird da verurteilt auf verschiedenen Ebenen. Es fängt damit an, dass der höhere jüdische Rat, der merkt, oder man merkt eigentlich, die haben gar nicht viel Einfluss gehabt, die haben gar nicht viel können machen. Und darum, und das ist gerade schon mal die Ironie von dieser Geschichte, die Juden, die führenden Juden, der höhere Rat, musste zu den Römern gehen, das sind die verhassten Römer gewesen, die über das Land geherrscht haben. Sie müssen zu ihnen gehen, mit einem von ihren eigenen Leuten, also sie haben Jesus eigentlich verraten, und bringen Jesus zu dem Statthalter Pilatus, damit der Pilatus das Urteil ausspricht, das sie gar nicht machen können. Also man sieht, die sind eigentlich ziemlich machtlos und gehen zu den Römern, um sich das Urteil abzuholen, das sie für Jesus wollen. Und es geht natürlich ums Kreuz in dieser Szene. Da haben wir auch eins. Für uns heutzutage ist ja das Kreuz, wenn wir das so haben, eigentlich ein sehr religiöses Symbol. Man braucht das ja fast nie mehr. Also für uns ist das ein religiöses Symbol. Zur Zeit von Jesus war es überhaupt nicht ein religiöses Symbol, sondern es war ein rein politisches Symbol. Wir müssen wissen, Rom hat zu selber Zeit, das Römische Reich, die haben Tausende von Leuten im ganzen Römischen Reich kreuzigen lassen. Und es war eine schreckliche Art, jemanden umzubringen, jemanden hinzurichten. Die Angesehenen, die reichen Römer, sagt man, die haben das Wort Kreuzigung schon gar nicht ins Maul genommen. Weil das etwas so Bestialisches und so Schreckliches war, dass sie das Wort gar nicht gebraucht haben. Und Historiker, die beschreiben dann das, und das erspare ich euch wirklich, weil das sind grauenhafte Beschreibungen. Historiker erzählen, dass die Römer, die Soldaten, die haben so viele Leute gekreuzigt, dass sie es irgendwann langweilig gefunden haben. Und dann haben sie angefangen zu experimentieren, die Leute zu unterobsen, Kopf ab und in andere Stellungen und so weiter, weil sie einfach ein bisschen mehr Unterhaltung haben wollen. So viel zum guten alten Römischen Reich. Wir können davon ausgehen, dass Jesus das kennt hat aus seiner Kindheit und Jugend und jungen Erwachsenenjahr, dass in Galiläa Leute gekreuzigt worden sind. Die Römer haben das überall gemacht, wo sie hergekommen sind, weil das war ihr Statement, ihr politisches Statement. Sie haben gesagt, wir regieren so. Wir regieren via Kreuz. Wir regieren durch Gewalt, durch Tod, durch Hinrichtung. Und sie haben alle gekreuzigt, die nicht ihrem Römischen Reich gefolgt haben. Also das waren Mörder, das waren Verräter, das waren sonstige politische Gegner. Also, ja. Wenn da der jüdische Hohe Rat Jesus ausliefert an die Römer, dann ist ganz klar, auf was es rausläuft. Sie haben die Absicht gehabt, dass Jesus gekreuzigt wird. Dass Jesus die schlimmste von allen Hinrichtungsformen muss erleben. Und jetzt kommt der Pilatus. Berühmte Figur in der ganzen Passionsgeschichte. Der Pilatus tritt in Erscheinung. Wir müssen wissen, das war der Statthalter von Rom, also der, sozusagen der eingesetzte Mann vom Kaiser, der war Gesandter von Rom, hat dort regiert in dieser Region. Und der hat nicht in Jerusalem gelebt. Das ist nicht, Jerusalem ist nicht der Ort, wo sein Palast war, sondern er ist einfach für die wichtigen Fester auf Jerusalem gekommen. Das Passa-Wochenende war eben so ein wichtiges Fest. Und er wollte mit seiner Präsenz und mit seinen Truppen für Ruhe und Ordnung sorgen. Und darum ist er einfach dort hingekommen. Gewohnt hat er ein bisschen weiter weg, vom Hügel runter zum Mittelmeer hin, in Caesarea. Die Stadt von Caesar eben, darum Caesarea. Und in Caesarea war es natürlich ein bisschen angenehmer, direkt am Mittelmeer, schöne Residenz mit schöner Aussicht aufs Mittelmeer und so weiter. Dort hat Pilatus gelebt. Aber bei wichtigen Festen ist er in Jerusalem, darum ist er dort. Und wir lesen von ihm, Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus. Und da müssen wir jetzt eben etwas verstehen. Im letzten Kapitel 14, das Problem für den jüdischen Hohen Rat war, dass Jesus von sich gesagt hat, er sei der Messias und der Menschensohn und all die Titel, die man gebraucht hat für den Sohn von Gott. Und sie haben gefunden, das sei Blasphemie, Gotteslästerung. Für die Römer war doch das egal. Das war doch denen egal, wenn einer gesagt hat, er sei ein Gott oder irgendeinem Gott gelästert hat. Das war ihnen egal. Was aber ein Problem war für sie, wenn irgendeiner behauptet hat, er sei ein neuer König. Dann haben sie ein Problem gehabt, die Römer. Also sie haben ein politisches Problem gehabt mit Jesus, nicht ein religiöses. Das war doch denen egal. Und weil, wenn einer gesagt hat, er sei ein neuer König, dann hat das ja geheissen, er ist gegen den König, der eingesetzt war und für alle klar war, dass es der König der ganzen Welt ist, also damals bekannte Welt, nämlich der Kaiser von Rom. Das war der König der Welt. Und darum fragt, das ist jetzt eben die erste Verurteilung, fragt ihn oder bezeichnet den Pilatus Jesus als König. Fragt, bist du ein König? Die Antwort von Jesus ist nicht ganz klar. Oder er sagt, du selbst sprichst es aus. Es ist ein bisschen ambivalent. Und Jesus sagt wahrscheinlich, ja, ich bin ein König, aber ganz anders, als du denkst. Ich bin ein König, aber ein ganz anderer, als du meinst. Der Titel König der Juden, der tut den Markus in dem Kapitel 15 tut er 6-mal erwähnen. Um uns als Leser so richtig unter die Nase reiben, dass das der Grund war, wieso sie Jesus umgebracht haben. Und auch, weil es eine doppelte Worte drin hat. Der Markus will deutlich machen, ja, Jesus ist tatsächlich der neue König der Juden gewesen, aber noch viel mehr als nur das. Er war ein König gewesen, aber ein ganz anderer, als wir meinen. Also der Vorwurf, das Urteil war, bist du ein König? Und die Antwort von Jesus, würde ich sagen, ist ja, aber anders. Aber was heisst das jetzt? Damals hat man unter einem König das verstanden, den wir auch so kennen aus irgendwelchen altertümlichen Geschichten und so. Ein König hat Truppen gehabt, hat Soldaten gehabt. Ein König wollte ein Land erobern, hat sein Land verteidigen. Also da ist es viel um Krieg gegangen, um Erobern und so weiter. Was Jesus mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung erreicht hat, ist, dass er den letzten grossen Feind besiegt hat. Der letzte grosse Feind waren nicht die Römer für die Juden, sondern der letzte grosse Feind war der Tod. Und darum ist Jesus tatsächlich der rechtmäßige König über die ganze Welt und über den ganzen Kosmos. Ihm wird nach der Auferstehung mit der Himmelfahrt die Macht geben über die ganze Welt, weil er den letzten grossen Feind, nämlich den Tod selber, überwunden hat. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, so in einem Satz zu sagen. Aber in diese Richtung geht es, was Jesus hier wollte sagen. Und das Reich, das Jesus aufbaut, ist eben nicht das Reich, wie es andere Könige aufgebaut haben, sondern es ist ein Reich, das wie so ein Samen in den Boden hineingeht und dann langsam, aber stetig und gewaltig wächst bis zu einem riesigen Baum. Das hat Jesus selber so gesagt. Wir heutzutage, oder damals hat man gehört, König mit Soldaten und so weiter, wenn wir von Jesus hören, König, ist er der König und so weiter, Ich glaube, da meinen wir viel so, ja, Jesus ist der König von meinem Herz. Ich habe mal so ein Lied gegeben. Vielleicht habt ihr das da auch gesungen, König von meinem Herz und so weiter. Jein. Das ist schon nett. Aber das Problem, wenn wir sagen, Jesus ist der König von meinem Herz, ist, dass wir, und das ist ein grosses Problem vom Christentum im Westen, dass wir den christlichen Glauben zu einer Privatsache gemacht haben. Ich bin sicher, das kennen ihr alle. Wenn man sagt, ich bin gläubig, ich gehe in eine Kirche, heisst ja, das ist gut für dich. Ich mache etwas anderes. Und man lässt sich so ein bisschen Toleranz sein mit dem heutzutage, oder? Du glaubst, was du willst, ich glaube, was ich will, und wir trampeln dann nicht auf die Füße. Nur, das ist nie, was Jesus wollte. Jesus hat nie nur der König der Herzen sein. Übrigens, wenn jemand der König der Herzen ist, ist er ja eigentlich gar nichts, oder? Der Sieger der Herzen, das ist immer der, der eigentlich schon verloren hat. Also der König der Herzen ist eigentlich gar nicht so ein positives Attribut. Jesus hat sein Reich. Das Reich vom Frieden, von der Gerechtigkeit, von der Versöhnung, von der Liebe, vom Frieden, wollen in der ganzen Welt aufbauen. Nicht nur in unseren Herzen, nicht nur in so einer angenehmen Kirche, wie wir da gerade drin sind, sondern überall, in allen Bereichen der Welt. Also das Reich von Jesus, von dem König Jesus, soll sich überall ausbreiten in dieser Welt, durchsetzen in unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Schulen, in unseren Arbeitsplätzen, in unserer Politik, in unseren Vereinen. Ich könnte noch ganz viel aufzählen. Das ist die Idee vom König. Das ist die Vision vom König Jesus. Dass sein Reich die ganze Welt auf eine positive Art sonder Opsi bringt. Und überall der gute Einfluss sichtbar wird. Und die Frage an dich und mich persönlich ist, tun wir uns dem König, der anders ist, als wir meinen, unterstellen? Tun wir unser Leben ihm zur Verfügung stellen? So wie man vielleicht früher einem König sein Leben zur Verfügung gestellt hat, sich vor ihm verneigt hat. Tun wir das auch machen beim König Jesus? Ja, die Geschichte geht weiter. Jesus ist nicht nur der andere König, er ist auch der, der die selbstlose Liebe zeigt. Als nächstes in dieser Geschichte tritt die Menschenmenge auf. Wahrscheinlich sind das übrigens die gleichen Menschen, die ein paar Tage vorher am Palmsonntag noch geschrien haben, Jesus, Messias und so weiter. Und da ihn so feierlich empfangen haben in Jerusalem, wo er mit dem Esel eingeritten ist. Das sind die gleichen. Und jetzt ist Viertag, Passa. Und es war damals so, dass der römische Statthalter, der hat sich die Gunst der Leute so ein bisschen erkaufen oder erarbeiten. Und darum hat es bei jedem höheren jüdischen Anlass die Tradition gegeben, dass man dann eben einen Gefangenen freigelassen hat, damit so ein bisschen das Volk wieder zufrieden ist. Oder? Und der Pilatus wollte das auch wieder machen und er fragt dann im Vers 9 und 10, er fragte sie, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn es war ihm klar geworden, dass die führenden Priester Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatten. Also für den Pilatus ist klar, der jüdische Hohe Rat hat eigentlich gar nicht viel Macht. Die sind einfach irgendwie neidisch auf Jesus, darum wollen sie, dass ich ihn durchkreuzigen lasse. Und er hat das Gefühl, ich frage das Volk, weil die wollen ja wahrscheinlich ihren König zurück, oder? Und darum fragt er das Volk, aber er liegt falsch. Das Volk will nicht Jesus zurückhaben, hat sich getäuscht, sondern sie wollen den Barabbas frei haben. Das war ein verurteilter Mörder, wir werden auf ihn noch im dritten Teil zu reden kommen. Auf die Frage, was er, der Pilatus, denn soll mit dem Jesus, dem König der Juden, machen, lesen wir Folgendes. Da heisst es, lass ihn kreuzigen, schrien sie zurück. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte Pilatus. Doch sie schrien nur noch lauter, lass ihn kreuzigen. Also das Urteil der Menge, das ist da, das ist klar. Kreuzigen. Mit so viel Wut, wie man es nur sagen kann. Und jetzt in dem Moment sehen wir einen extremen Kontrast, wo wir uns schnell ein bisschen rein vertiefen müssen. Auf der einen Seite die Menschenmenge, wo ihre ganze Wut auf Jesus rausschreit und sich von dem höheren Rat manipulieren lässt. Die Leute, das sind einfach die, die mitschwimmen, so mit der Meinung der Öffentlichkeit, mit der Meinung, die gerade angesagt ist. Die Menschenmenge, das sind die, die dann haben sie eben an einem Tag schreien, Jesus ist der Messias. Ein paar Tage später ist Jesus der, der muss kreuzigen. Einmal ist er der Messias, einmal der Verbrecher. Und beides schreien sie so laut raus, wie es nur geht. Lassen ihre ganzen Emotionen, ihren ganzen Frust, vielleicht auch den Frust über ihr Leben oder was auch immer, die Situation, lassen sie einfach raus an dem Jesus. Im Kontrast dazu steht Jesus da. Und das ist faszinierend. Jesus verteidigt sich nicht. Jesus schreit nicht. Jesus kämpft nicht für sein Recht. Und es heisst im Vers 5 ganz erstaunlich, doch zu seinem Erstaunen, also es ist der Pilatus, der staunt, gab Jesus keine Antwort mehr. Jesus verteidigt sich nicht. Jesus schreit nicht. Jesus steht mit in dem Tumult von schreienden Leuten und hohen Priester und da, steht er da, wie ein Fels in der Brandung, mit einer erstaunlichen Ruhe und Zuversicht. Mit so einer kraftvollen Ruhe. Und man merkt, Jesus ist zutiefst innen überzeugt, dass er den Willen von Gott tut und dass er am richtigen Ort ist und dass der Weg der ist, wo er gehen soll. Wahrscheinlich hat das zu tun mit der Szene, die wir vor 2 Wochen angeschaut haben, im Garten, wo Jesus seinen Gebetskampf hat mit seinem Vater und nochmal ringt und fragt, können wir nicht einen anderen Weg suchen? Und er geht sich drin hinein. Und da in dem Moment, umgeben von Geschrei und Tumult, ist Jesus voller Kraft, voller Ruhe, voller Überzeugung, dass er auf dem richtigen Weg ist. Und was der Markus ganz bestimmt auch machen an dieser Stelle, ist, dass er uns an den Prophet Jesaja erinnern will. Der Jesaja, das war ein Prophet, der viele hundert Jahre vorher gelebt hat, und der hat ein Gedicht geschrieben über den kommenden Messias. Das ist Jesaja 53. Wenn ihr mal Zeit habt, lesen, das ist ein wunderschönes Gedicht. Und es hat dort den Vers drin, der genau diese Szene hier beschreibt. Das heisst, er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Jesus hat das Maul nicht aufgemacht, Jesus hat nicht geschrien, hat sich nicht verteidigt, weil er aus Liebe zu diesen Leuten sein Leben hingegeben hat. Die Leute, die einen, oder die haben geschrien, kreuzige ihn, er soll gekreuzigt werden. Und die Antwort von Jesus ist eigentlich, ich gebe mein Leben. Ihr Urteil war, weg mit dem, kreuzige ihn. Durch das, dass Jesus nichts sagt, dass er sich hineingibt, gibt er sein Leben hin, aus Liebe für die Leute, die ihn da so angeschrien haben. Es ist faszinierend, oder? Jesus achtet die Leute höher als sich selber. Er nimmt sich zurück, er nimmt sein Wohlergehen, er nimmt das in Kauf, weil er will die Leute retten. Weil er will die retten, die am lautesten schreien. Die retten, die am meisten ihn ablehnen. Und ich habe mich dann schon ein bisschen gefragt, bei dieser Menschenmenge, wie ist das mit uns? Schwimmen wir auch manchmal einfach so mit der Meinung mit, die um uns herum gerade herrscht? Mal ärgern wir und futtern wir über die, oder? Wir Schweizer sind recht gut, so im Klönen. Das ist eine Schweizer Sportart. Und klönen über die und über dieses und das, was nicht läuft und so weiter. Aber das kann sich ja mega schnell ändern. Mal sind die, die wir darüber klönen, im nächsten Moment sind es die, die wir darüber klönen, weil die sind eigentlich das Problem. Oder vielleicht auch im Privaten. Lassen wir immer das raus, was uns nervt und was uns aufregt, damit einfach die ganze Welt um uns herum weiss, dass wir wirklich gerade schwer haben. Oder haben wir die Ruhe, die Zuversicht, die innere Kraft von Jesus, wo wir zumindest im Sturm, zumindest im Geschrei unseren Weg mit Jesus gehen. Wenn wir eine tiefe Überzeugung haben, dass wir mit Jesus auf einem guten Weg sind. Auch wenn es manchmal sehr herausfordernd sein kann. Ich glaube, das ist eine grosse Herausforderung, nicht mit der Menge mitschreien. Es ist eine grosse Herausforderung, nicht einfach die Meinungen übernehmen, die halt so rum sind und was man halt gerade so schreit und was gerade so aktuell ist, sondern aus dieser Ruhe, aus dieser Nähe von Gott raus, unseren Weg beständig zu gehen. Und das heisst unter anderem auch, was Jesus gemacht hat, ist, er hat andere Menschen höher gestellt als sich selber. Er hat sich selber nicht ganz so wichtig genommen und seine Mitmenschen höher geachtet. Das ist wahre Liebe. Das ist das, was die Bibel als Liebe definiert. Wenn wir das Leben von unseren Nächsten, von unseren Liebsten, von denen in unserem Umfeld über unser Leben stellt. Uns nicht ganz so wichtig nehmen. Und das ist eine schwierige Herausforderung. Könnt ihr dann in der Familie, in der Kleingruppe, wo auch immer, noch besprechen, was das genau bedeutet. Genau. Das ist der zweite Ding. Die selbstlose Liebe. Und dann gibt es noch eine dritte Ein dritter Aspekt in dieser Geschichte, und das ist der grosse Tausch. Neben dem Pilatus, dem römischen Statthalter, der Menschenmenge, die rumschreit, gibt es noch den Barabbas. Und der Barabbas ist interessant, der hat eigentlich auch ein Urteil über Jesus, aber ein anderes. Da kommen wir gerade drauf. Von dem Barabbas heisst es, damals saß ein gewisser Barabbas zusammen mit einigen anderen Aufrührern im Gefängnis. Sie hatten bei einem Aufstand einen Mord begangen. Also ganz klar, der Barabbas sitzt zu Recht im Gefängnis. Das ist ein zum Tode verurteilter Mörder. Wahrscheinlich war dem sein Kreuz schon angeschrieben mit Barabbas der Mörder. Also der hat nichts mehr zu hoffen gehabt. Für ihn war klar, das ist vorbei. Das ist der letzte Tag, nachher ist Ende. Wer das der Barabbas war, das wissen wir nicht so genau, das ist vielleicht ein bisschen spekulativ. Wahrscheinlich war das einfach ein jüdischer Freiheitskämpfer. Wir würden vielleicht heutzutage sagen, ein fanatischer Gotteskämpfer. Der Barabbas hat wahrscheinlich eine Vision gehabt, eine Version vom Reich Gottes. Wo es für ihn klar war, da muss man kämpfen dafür, da muss man Leute töten dafür. Wenn da ein paar Römer sterben für die Vision vom Reich Gottes, dann ist das halt eben so. Wahrscheinlich würde man heute sagen, das war ein Mann, der einen heiligen Krieg geführt hat, der gedacht hat, das ist rechtmässig. Und aus seiner Sicht könnte man sagen, dass er eigentlich über Jesus nur ein Urteil fällen konnte, nämlich, dass der Jesus, ganz im Gegensatz zu ihm, nicht schuldig ist. Also er hat ja gewusst, was er gemacht hat. Und es war klar, dass er der Schuldige ist und nicht Jesus. Und dann nimmt die Geschichte Wahnsinnswende, oder? Es heisst dann, der letzte Vers von unserem Abschnitt heute, Pilatus wollte die Menge zufriedenstellen. Darum gab er ihnen Barabbas frei. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Müsst ihr euch das vorstellen, aus Sicht von Barabbas, von einem Moment auf den anderen ist dein ganze Leben auf den Kopf gestellt. Jesus übernimmt den Platz von Barabbas. Jesus übernimmt den Platz von seinem Tod. Er übernimmt eigentlich seine Schuld und stirbt an seiner Stelle. Statt dass er sterben muss, statt dass er zahlen für seine Schuld, ist der Barabbas von einem Moment auf den anderen frei. Ein freier Mann. Der Barabbas hätte den Tod verdient, aus jüdischer und römischer Sicht. Jesus hat ihn nicht verdient, aber übernimmt ihn. Jesus wird sterben und er wird frei gelassen. In christlichen Kreisen gibt es oft den Satz, dass man sagt, ja, Jesus ist für meine Sünde am Kreuz gestorben, er ist anstelle von mir gestorben. Man redet auch vom sogenannten stellvertretenden Tod von Jesus am Kreuz. Und eigentlich geht diese Aussage zurück auf diesen Moment. Weil der Barabbas ist eine krasse Veranschaulichung von dem, was wir meinen mit dem Jesus, mit dem abstrakten Satz, Jesus ist anstelle von mir gestorben. Aber was mir noch ein bisschen besser gefällt, ist nicht nur zu sagen, Jesus ist an meiner Stelle irgendwie gestorben, sondern zu sagen, es geht hier um einen grossen Tausch, es geht um einen grossen Austausch. Weil Jesus ist nicht nur gestorben, anstelle von Barabbas. Er hat dem Barabbas auch ein neues Leben ermöglicht. Der Barabbas hat von dort an noch, ich weiß auch nicht, ein paar Jahrzehnte zum Leben gehabt, wenn er nicht gerade wieder irgendetwas gemacht hat, wo er wieder ins Gefängnis gekommen wäre. Aber er hat eine neue Chance bekommen. Er hat ein neues Leben bekommen. Das ist der grosse Tausch, der hier passiert. Jesus übernimmt seinen Tod und gibt ihm dafür Leben. Der grosse Tausch, wo Jesus ihm da anbietet und schenkt. Und die Frage ist, was heisst das für uns? Ich glaube, im Ähnlichen, wie Jesus dem Barabbas den Tausch angeboten hat, bietet Jesus uns auch an, unseren Stellvertreter zu sein. Er nimmt unsere Schuld auf sich. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich mich nicht mehr entschuldigen muss. Dass ich nicht immer muss sagen, die anderen sind schuld, sondern dass ich auch Schuld kann auf mich nehmen, weil ich weiß, dass Jesus meine Schuld auf sich genommen hat. Versteht ihr das? Ich muss mich auch nicht immer rechtfertigen, ich muss mich nicht verstecken. Ich darf auch zu meinem Versagen stehen, ich darf auch zu meinen Ecken und Kanten stehen, ich darf zu meinen Brüchen im Leben stehen, weil es da den Jesus gibt, der stellvertretend für mich all das auf sich genommen hat. Nicht ich muss gerade stehen für das. Nicht ich muss die Schuld für das übernehmen. Nicht ich muss irgendetwas recht machen, sondern Jesus hat das auf sich genommen. Aber es bleibt eben nicht bei dem. Jesus will nicht nur unsere Schuld auf sich nehmen, sondern er will uns auch sein Leben schenken. Er will uns das neue Leben schenken. Seine Vergebung, seine Kraft, seine Liebe, seinen Mut, seine Weisheit. Der grosse Tausch ist das, was Jesus dir und mir auch anbieten will. Das ist der Grund, warum er ans Kreuz gegangen ist. Und warum das heute noch höchste Relevanz hat. Und verstehst du, darum ist die grosse Frage an dich und an mich heute: Willst du diesen Tausch annehmen? Oder willst du es lieber gleich einfach selber versuchen im Leben, selber auf die Reihe kriegen, selber irgendwo so gut machen, dass es dann irgendwie gut rauskommt? Oder willst du den Tausch von Jesus annehmen, dass du ihm deine Schuld gibst und er gibt dir neues Leben? Jesus will dir das alte Leben abnehmen und dir dafür ein neues Leben schenken. Neue Hoffnung, neue Liebe, neue Sinn, neue Kraft. Das ist die Geschichte, der Moment der Verurteilung von Jesus. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, dass die Szene eigentlich ein grosser Justizfehler ist, ein grosser Justizirrtum. Ich glaube, die Geschichte hätte einen hervorragenden Roman gegeben, wenn John Grisham den geschrieben hätte. Wir haben auf der einen Seite den schwachen Pilatus, oder? Der nicht eingreift, sich nicht einsetzt für Jesus. Wir haben das Volk, die Menschenmenge, die einfach so gerade schreit, was halt gerade so ist, lässt sich manipulieren. Und dann haben wir noch den Barabbas, der der eigentliche Mörder ist, der aber davor kommt und Jesus an seiner Stelle gekreuzigt wird. Und doch merkt man, also in dem ganzen Chaos drin, merkt man doch, Jesus ist Herr von der Lage. Und er braucht die ganzen chaotischen Umstände, um das Ziel zu erreichen, das er hat oder das sein Vater hat. Nämlich die Rettung von uns Menschen und die Überwindung vom Bösen. Später einmal hat der Petrus, der Jünger von Jesus, es folgendermaßen zusammengefasst. Und die Band darf schon mal auf die Bühne kommen, bei diesen Schlussvers. Petrus hat es so beschrieben, er hat gesagt, er hat sein Leben lang keine Sünde getan, also Jesus. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Beschimpfungen ertrug er, ohne mit Vergeltung zu drohen. Gegen Misshandlungen wehrte er sich nicht. Lieber vertraute er sein Leben Gott an, der ein gerechter Richter ist. Und da kommt der grosse Tausch, den ich davon geredet habe. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Und ich werde dir die Frage einfach ans Herz legen. Hast du den Tausch schon angenommen? Und schau, ganz ehrlich, es kann sein, dass du auch Jahrzehnte in die Kirche kommst und schon deine Eltern und Großeltern. Aber vielleicht lebst du schon so, dass du eigentlich den Jesus gar nicht wirklich brauchst und dein Leben gar nicht wirklich getauscht hast gegen sein Leben. Weil du ja im Griff hast Und weil du ja der bist, der sich auf sich selber verlassen kann. Aber Jesus ist nicht ans Kreuz gegangen, damit wir da ein spezielles, ein gutes Vorbild haben von einem, der sein Leben für andere gegeben hat. Sondern Jesus ist ans Kreuz gegangen, um unsere Schuld auf sich zu nehmen und uns dafür sein Leben zu schenken. Und ich werde dich das einfach fragen. Hast du diesen Tausch angenommen? Und vielleicht ist heute ein Moment, wo du das ganz für dich, einfach in deinem Herz, darfst mit Jesus besprechen. Und sagen, ja, ich will. Ich will dir mein ganzes Leben geben. All das, was war, alle Schuld, alle Höchst und Tiefs, alle Brüche in meinem Leben. Und ich will, dass du mir, Jesus, das Leben schenkst, das du gibst. Neue Kraft, neue Hoffnung, einen neuen Sinn im Leben. Und vielleicht bist du auch irgendwo da. Vielleicht bist du einer, der schon ein bisschen mit der Menge mitschwimmt und immer wieder so einfach ein bisschen da sagt, wo gerade so ein Thema ist um sich herum. Vielleicht ist heute für dich der Moment zu sagen, ja, ich will dem Jesus folgen, auch wenn es nicht so einfach ist in meinem Umfeld. Auch wenn mich das etwas kostet. Jesus hat das Leben für dich gegeben, aus Liebe. Ich werde jetzt einfach noch beten. Und Jesus, du siehst jetzt das Herz von jedem Einzelnen von uns. Du siehst, was wir darüber nachgedacht haben. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns so einen wunderbaren Tausch anbietest. Du bist unser Stellvertreter. Du willst uns unsere Sünden abnehmen. Du hast das Böse und den Tod überwunden, damit das Leben siegt. Und das Leben willst du uns schenken. Und Jesus, du weißt, wer in dem Moment das betet hat in seinem Herz. Und ich will dich bitten, dass du jetzt all die ganz fest in deine Liebe einwickelst, die gesagt haben, ja, Jesus, ich will diesen Tausch. Ich will dein Leben bekommen. Lass du sie spüren, dass du sie jetzt siehst, dass du sie umarmst mit deiner Liebe und dass du den Weg wirst gehen mit ihnen. Und Jesus, lass uns eine Gemeinschaft, lass uns Menschen sein, wo wir du können standhaft sein, auch wenn vielleicht viel geschrauen wird um uns herum. Lass uns Menschen sein, die mit Ruhe, mit Zuversicht deinem Weg folgen, Jesus. Amen.